ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Oka Gründel.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, und einen sehr schönen Abend auch von mir.
Er ist das Symbol der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München. Ein weißer Elefant, leicht angefressen, nicht in bester Verfassung. Und dieser ledierte Elefant steht für die Weltordnung, wie wir sie kennen, die gerade zerstört werde. So sehen das die Macher der Konferenz. Eine bewusste Übertreibung oder doch bittere Realität? Ganz genau hingehört wurde da heute Vormittag bei der Rede von US-Außenminister Rubio, der sehr verbindlich klang und doch hart blieb. Melanie Marx und Alf Meyer berichten.
Am Ende stehen fast alle auf. Die Erleichterung ist groß. US-Außenminister Marco Rubio hat einen anderen Ton gewählt als US-Vizepräsident J.D. Vance vor einem Jahr. Aber auch eine andere Botschaft.
Welcome, Secretary of State Marco Rubio.
Gut 30 Minuten zuvor. Rubio betritt die Bühne, erhebt die historischen Beziehungen hervor, die Amerika und Europa verbinden. Die Kriege des vergangenen Jahrhunderts sind eine dauerhafte Erinnerung daran, dass unser Schicksal mit ihrem immer verbunden bleiben wird. Die eine Seite der Rede, die andere, Rubio spricht von Massenmigration, Klimakult und einer blödsinnigen Handelspolitik. Und er ruft die Europäer dazu auf, die globale Ordnung nicht länger über die nationale Sicherheit zu stellen. Unter Präsident Trump werden die USA erneut die Aufgabe der Erneuerung übernehmen. Wir sind bereit, das, wenn nötig, alleine zu tun, aber wir würden es lieber zusammentun.
It is our preference and it is our hope to do this together with you.
Die Frage, was passiert, wenn die Europäer nicht mitgehen?
Das, was Rubio gesagt hat, ist nicht so sehr anders wie das, was Vance vor einem Jahr gesagt hat. Die Nachricht ist eigentlich dieselbe. Sie wollen ein neues transatlantisches Verhältnis.
Wie also reagieren die Europäer? Kurz nach Rubio spricht EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sagt, sie sei erleichtert und wirbt zugleich für mehr Unabhängigkeit. Manche sagen vielleicht, Unabhängigkeit schwäche das transatlantische Verhältnis. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es gerade von US-Außenminister Rubio gehört. Ein unabhängiges Europa ist ein starkes Europa. Und ein starkes Europa stärkt die transatlantische Verbindung. Lob für die Europäer kommt heute vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom. Zuletzt seien sie selbstbewusst aufgetreten. Das habe einen Effekt auf US-Präsident Trump gehabt. Trump rudert zurück, seit Grönland, seit Davos. Er justiert nach, weil er unter Druck steht. Einig sind sie sich? Die transatlantischen Beziehungen sind ein Wert an sich. Aber die Europäer hätten auch ihre eigene Agenda, sagt Außenminister Wadephul. Und so traf er am frühen Morgen mit Julia Nawalnaja zusammen, der Witwe des vor 2 Jahren verstorbenen russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Sie präsentieren zusammen mit westlichen Außenministern die Ergebnisse einer Laboruntersuchung. Nawalny wurde demnach in einem russischen Straflager mit einem Nervengift getötet.
Auf der Sicherheitskonferenz in München ist auch unser Ukraine-Korrespondent Wassili Gollot. Wassili, in Davos hatte Präsident Selenskyj Europa ja scharf kritisiert. Wie ist er diesmal aufgetreten?
Ganz anders. Ich habe eine solche Rede vom ukrainischen Präsidenten noch nicht gehört, vor allem noch nicht gesehen. Er hat sehr viel mit Zahlen gearbeitet. Er hat diesen Krieg in Zahlen verwandelt und konkret gemacht, was es bedeutet, wenn die Ukraine jede Nacht mit Drohnen, mit Raketen angegriffen wird. Was für eine Anzahl an Raketen und Drohnen Russland auf die Ukraine abfeuert. Hunderte Drohnen, hunderte Raketen und wie schwierig das eben ist, sich dagegen zu verteidigen. Und die Botschaft war damit auch klar, ohne dass er mehr sagen musste. Die gegenwärtige Unterstützung reicht eben nicht aus, um die Zivilisten zu schützen und reicht nicht aus, um die eigenen Energieanlagen zu schützen. Er hat aber eben auch betont, dass es um Gemeinsamkeit geht, dass man es nur gemeinsam schaffen könne und dass die Ukraine ihre wertvolle Erfahrung darin, wie man sich selbst verteidigen kann, auch sehr gerne mit den anderen europäischen Staaten teilen wird.
Der ukrainische Präsident drängt ja immer wieder, auch heute, auf eine klare Perspektive für einen EU-Beitritt und fordert erneut dafür eine Jahreszahl, also ein möglichst konkretes Datum. Mit welchem Ziel?
Das hat vor allem zwei Gründe. Selenskyj macht große Sorge die Zukunft. Es ist auch eine Form der Sicherheitsgarantie, die er darin sieht. Denn er sagt, wenn es keine Zahl gibt, wenn es keine konkrete Perspektive gibt, dann wird Russland genau das nutzen, um zu verhindern, dass die Ukraine überhaupt in die Europäische Union jemals aufgenommen wird. Und der andere Aspekt ist natürlich die Moral der Menschen in seinem Land. Die Europäische Union ist das erklärte Ziel. Das ist das, wofür die Menschen 2013, 2014 auf den Maidan gegangen sind, wofür so viele Menschen ihr Leben gelassen haben in der Verteidigung der Freiheit. Und auch aus diesem Grund hat der ukrainische Präsident das so klar benannt, um diese Botschaft zu setzen.
Danke, Wassili Golot nach München.
Gerne.
Tag 2 der Münchner Sicherheitskonferenz. Clemens Fehrenkotte vom Bayerischen Rundfunk hat dazu folgende Meinung.
Alles gut jetzt wieder zwischen Amerika und Europa? Können wir nun wieder aufatmen? Nein. Wer sich von den sanfteren Tönen des US-Außenministers täuschen lässt, ist falsch gewickelt. Zwar gab es dieses Mal kein kaltes Abkanzeln wie noch vor einem Jahr, als Trumps Vize J.D. Vance seine verstörende Rede gehalten hatte. Vielmehr drückte Marco Rubio die richtigen transatlantischen Knöpfe. Wir gehören doch zusammen, das wollen wir doch auch bleiben. Das hört sich doch gut an. Da stellen sich sofort lang vermisste nostalgische Gefühle ein. Aber alles wird wieder gut? Nein, es wird nicht mehr sein. Das ist auf beiden Seiten des Atlantiks auch endgültig klar. Beispiel: kein Wort verlor Rubio in seiner Ansprache über Russlands Angriffskrieg, über Europas dringlichstes Sicherheitsthema. Stattdessen verlangt er von den Europäern Gefolgschaft. Nur wer Trumps Kurs in der Klima-, Wirtschafts- und Migrationspolitik folgt, ist ein guter Europäer. Bundeskanzler Merz und die europäischen NATO-Partner halten dagegen. Europa wird nicht der Trump-Ideologie folgen. Es hält nichts von Zöllen und schon gar nicht vom Ende des Klimaschutzes. Klar ist jetzt auch, Europa wird immer stärker für seine eigene Sicherheit sorgen müssen. Und zwar auf Dauer. Darauf müssen wir uns einstellen. Nahezu im Gleichklang haben Merz, Macron und Starmer gesagt, wir haben verstanden. Und es lag heute an den europäischen Außenministern, der Witwe des Putin-Kritikers Alexei Nawalny, die Beweise mitzuteilen, dass ihr Mann vor 2 Jahren im Straflager mit einer chemischen Waffe ermordet worden ist. Der amerikanische Außenminister glänzte mit Abwesenheit. Platz für Missverständnisse bleibt dann nicht. Und das ist doch gut so.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Und nur ein paar Kilometer vom Tagungshotel der Sicherheitskonferenz entfernt versammelten sich heute rund 250.000 Menschen, um gegen das Regime in Iran zu demonstrieren. Viel mehr als erwartet. Ein Meer von iranischen Fahnen mit Löwe, Schwert und Sonne. Die offizielle Flagge des Iran bis 1979, bis zum Sturz des Schahs. Und dessen Sohn Reza Pahlavi war heute bei der Demo nicht nur auf Plakaten zu sehen, sondern auch in echt auf der Bühne. Alexander Arnö.
Sitayesh Hadizadeh und Nassim Sistani wollen ihrer Freundin im Iran erzählen, was heute in München los ist. 250.000 Exil-Iraner gehen gegen das Mullah-Regime auf die Straße. Ihre Freundin in der Heimat, die anonym bleiben will, erzählt, sie hofft mittlerweile sogar auf Militärschläge aus dem Ausland, um dem Widerstand zu helfen.
Es ist einfach für die normalen Menschen nicht möglich, so ein Terrorregime zu stürzen.
Ähnlich sehen es viele der hunderttausenden Demonstranten, die aus ganz Europa angereist sind. Sie wollen um jeden Preis das Mullah-Regime stürzen sehen. Entsprechend werden Israel und die USA gefeiert. So auch der rechtskonservative US-Senator Lindsey Graham, als er verspricht,
Help is on the way.
Hilfe sei auf dem Weg. Aber die größte Hoffnung für Hadizadeh und ihre Mitdemonstranten steckt in ihm, Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien. Einige Anhänger haben bis zu 7 Stunden im Regen auf ihn gewartet. Pahlavi kündigt an, den Iran in eine demokratische Zukunft führen zu wollen.
I am committed.
Ich bin fest entschlossen, dieser Führer des Übergangs zu sein, sodass wir eines Tages die Möglichkeit haben werden, über das Schicksal unseres Landes entscheiden zu können, in einem demokratischen, transparenten Prozess mit freien Wahlen. Sitayesh Hadizadeh steht hinter Pahlavi.
Das ist nicht, weil wir so an alle von Monarchie glauben. Viele Sachen können wir nicht voraussehen. Aber wir können genau voraussehen, dass mit der Islamischen Republik immer schlimmer wird und immer mehr tote Menschen gibt.
Ob aus purer Pragmatik oder voller Begeisterung, Für die Exil-Iraner ist Pahlavi zum einenden Symbol gegen das Mullah-Regime geworden.
Ob in Kitas, in Unikliniken oder auch in den Behörden der Länder, weitere Warnstreiks drohen hier nicht mehr. Die Verhandlungen zwischen den Ländern und der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbunds haben lange gedauert, sollten eigentlich gestern enden. Doch beide Seiten blieben am Tisch sitzen und fanden am frühen Morgen dann eine Lösung. Insgesamt 5,8% mehr Geld für die Beschäftigten, Planungssicherheit bis 2028 für die Länder. Ole Hilgerts mit den Einzelheiten.
Sie haben durchgehalten. Zwei Schaufensterpuppen, verkleidet als Streikende, stehen bis zum Ende der dritten Verhandlungsrunde vor dem Tagungshotel in Potsdam. Heute Morgen dann der Durchbruch. Nach 3 Tagen und 3 Nächten verkünden die Vertreter von Gewerkschaften und Ländern, es gibt eine Einigung.
Es waren sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Es waren sehr zähe Verhandlungen mit wenig Schlaf. Aber ich glaube, das Ringen um diesen Kompromiss hat sich gelohnt.
Für Verdi kann ich sagen, wir haben nicht alle Ziele erreicht, die wir uns in dieser Tarifrunde vorgenommen haben, aber doch viele. Und als erstes will ich betonen, dass es uns gelungen ist, nach wirklich 10 Verhandlungen eine Reallohnsteigerung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder zu vereinbaren.
Insgesamt erhalten die Beschäftigten 5,8% mehr Lohn in 3 Schritten, mindestens 100 Euro monatlich, sowie höhere Zulagen bei Schichtdiensten und Wechselschichten. Kündigungsschutz und Arbeitszeiten der Ostländer werden ans Westniveau angeglichen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 27 Monate. Die Gewerkschaften hatten 12 Monate gefordert. Die Bundesländer als Arbeitgeber sprechen von einem vertretbaren Kompromiss, verweisen aber auf die vielerorts leeren öffentlichen Kassen.
Wir müssen eben sehen, dass wir im Moment mit dem auch auskommen müssen, was da ist. Und das ist ganz schön schwierig und ganz schön knapp. Und insofern ist das eben an dieser Stelle ein Abschluss, den wir an der Stelle gerade noch vertreten können und dem wir gerade unsere Unterschrift geleistet haben.
Begleitet wurden die Verhandlungsrunden der vergangenen Wochen immer wieder von Warnstreiks, etwa an Hochschulen, in Kliniken oder Kitas. Weitere Streiks sind durch den heutigen Tarifabschluss nun vom Tisch.
Von den erfolgreichen Tarifverhandlungen zu Erfolgen bei den Olympischen Winterspielen und natürlich auch zur Fußball-Bundesliga. Alles im Sport jetzt mit dir, Ocker.
Ja, auch wenn König Fußball durch den besonderen Zauber der Olympischen Spiele dieser Tage fast ein bisschen in den Schatten rückt, wir starten mit der Bundesliga und dem FC Bayern München. Der ist ja unter der Woche zum ersten Mal nach 6 Jahren wieder ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen, mischt außerdem noch in der Champions League mit und nimmt zunehmend Kurs auf den nächsten deutschen Meistertitel. Heute gewannen die Bayern entspannt bei Werder Bremen mit 3:0. Und manchmal fragt man sich, was wären diese Bayern eigentlich ohne diesen Harry Kane?
Kane und Co. jubeln im Weserstadion. Der 16. Sieg hintereinander für die Bayern in Bremen, schmucklos.
Kann man schon sagen, dass das trotzdem ja, nicht einfach ist, was die Jungs heute gemacht haben. Und deswegen bin ich auch zufrieden mit den Toren. 3 Tore wieder und natürlich auch 0 gespielt.
Nach gut 20 Minuten trifft Harry Kane souverän vom Punkt zum 1:0. Nur 3 Minuten später. Fehler im Spielaufbau der Bremer. Und das nutzt der Tabellenführer eiskalt aus. Wieder Harry Kane. Sehenswert mit seinem 26. Saisontor. Werders Trainer Daniel Thun sieht bei seinem Heimdebüt zwar eine engagierte Leistung seines Teams, aber die abstiegsbedrohten Bremer sind nun schon seit 12 Spielen sieglos. Die beste Chance zum Anschlusstreffer vergibt Romano Schmid.
Es war gut, die Torchancen zu haben. Es war ein ganz, ganz kleiner Funken, der das Ganze hätte hier fast auch wieder anzünden können. Und es glüht, das Nest so ein wenig. Und jetzt müssen wir zusehen, dass es halt wieder ans Brennen kommt.
Die Entscheidung fällt in der 70. Minute. Leon Goretzka trifft zum 3:0 Endstand. Die Bayern können jetzt mal durchschnaufen. Nächsten Samstag kommt Eintracht Frankfurt.
Ja, und die Welt in Hoffenheim ist aktuell wirklich schwer in Ordnung. Heute gewannen die Kraichgauer gegen Freiburg auch das 8. Spiel hintereinander im eigenen Stadion. Wieder vor vielen leeren Plätzen allerdings. Aber vielleicht kommen dann ja mehr Fans, wenn die TSG nächste Saison international spielt. Sie nistet sich auf jeden Fall mehr und mehr da vorne ein.
Die TSG ist weiter auf Kurs Champions League.
Das ist ein Ziel, aber wir müssen dranbleiben, nicht einfach auflassen.
Schon nach 5 Minuten landet André Grammaric Weitschuss im Freiburger Kasten. Ein Traumtor, das nicht zählt. Grammaric steht hauchzart im Abseits. Die TSG danach spielbestimmend, aber erst nach der Pause auch erfolgreich. Zufall mit zu viel Platz auf seiner Seite findet Fisnik Aslani. Mit dem Rücken und mit dem Innenpfosten landet dieser Ball im Tor. Und Hoffenheim hat Lust auf mehr nach Ecken. In dieser Saison eigentlich harmlos ist dieses Mal Ozan Kabak brandgefährlich. 2 Treffer nach gerade mal 6 Minuten in Hälfte 2. Den Schlusspunkt einer dominanten Hoffenheimer Leistung setzt der eben erst eingewechselte Chandré. 3:0. Die TSG nach dem kleinen Rückschlag in München vergangene Woche wieder voll in der Spur.
Ergebnistechnisch definitiv haben wir wieder eine neue Welle losgetreten. Leistungsmäßig waren wir ja nie runter.
Auf dieser Erfolgswelle soll es weitergehen. Am liebsten bis in die Königsklasse.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Alles nur Heimsiege. Leverkusen schlägt St. Pauli 4:0. Frankfurt gewinnt gegen Gladbach 3:0. HSV Union Berlin 3:2. Stuttgart gewinnt gegen Köln 3:1. Gestern schon Dortmund erfolgreich gegen Mainz 4:0. Morgen spielt dann noch Augsburg gegen Heidenheim. Und Leipzig hat Wolfsburg zu Gast. Der Blick auf die Tabelle. Die Bayern weiter vorneweg. 6 Punkte dahinter Dortmund, Hoffenheim und Stuttgart auf den weiteren Champions-League-Plätzen. Und im Tabellenkeller alles wie gehabt. Werder auf dem Relegationsplatz vor St. Pauli und Schlusslicht Heidenheim. Ja, und damit sind wir bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Heute Wettkampftag Nummer 8. Wieder mit spektakulärem Sport im Eiskanal. Die Skeletonis stürzen sich ja furchtlos vorwärts bäuchlings in die Eisrinne. Und die Deutschen sind da ganz schön weit vorne. Gestern Silber und Bronze bei den Männern und heute das Gleiche bei den Frauen.
Die deutschen Skeleton-Frauen lächeln um die Wette nach der olympischen Wettfahrt. Susanne Kreher schiebt ihren Schlitten auf Silber. Beim letzten Weltcup vor den Spielen hatte sie sich überhaupt erst qualifiziert.
Silber, das ist so unglaublich. Also ich habe jetzt nicht Gold verloren oder so, ich habe Silber gewonnen. Und das ist ja unfassbar gerade.
Jacqueline Pfeiffer gewinnt Bronze, ihre zweite Olympiamedaille nach Silber 2018. Hanna Neise vervollständigt als Vierte das starke deutsche Ergebnis. Die Österreicherin Janine Flock fährt mit 36 Jahren zum Olympiasieg. Franziska Preuß wartet weiter auf ihre erste olympische Einzelmedaille. Im Biathlon-Sprint über 7,5 Kilometer wird Preuß mit einem Schießfehler Siebte und damit beste Deutsche. Eine Rose zum Valentinstag und Gold erläuft sich Maren Tschirkjeeide aus Norwegen. Silber und Bronze gehen nach Frankreich an Océane Michelon links und Lou Jean Monod.
Und dann feiern wir jetzt noch eine ganz besondere Goldmedaille, eine historische, die erste bei Olympischen Winterspielen für Brasilien. Gewonnen hat sie Lucas Pinheiro Broten im Riesenslalom. Brotens Vater ist Norweger, seine Mutter Brasilianerin. Und nach Ärger mit dem norwegischen Skiverband startet Broten seit 2024 für die Heimat seiner Mutter und bescherte sich und Brasilien heute in Bormio diesen besonderen Sportmoment.
Ja, und diese Ausstellung ist ganz schön aufgeblasen. Die Luftballonwelten sind erstmals in Deutschland zu sehen, ab heute in München. Internationale Künstler zeigen, wie aus über 500.000 Ballons Tiere, Fahrzeuge und Sehenswürdigkeiten entstehen können. Garantiert bunt und rund, ja, bis dann irgendwann die Luft raus ist. Dem Winterwetter geht auch weiterhin nicht die Luft aus. Pilar, bleibt es frostig?
Ja, zumindest mal die kommende Nacht und auch tagsüber wird es teilweise noch frostig bleiben. Und schuld daran ist ein Zwischenhoch, das uns morgen dann beschäftigen wird. Es bringt uns einerseits kalte Luft aus Norden, andererseits auch ein bisschen trockenere Luft. Und das bedeutet, viele Wolken lösen sich auf. Und dementsprechend wird es aber tagsüber ein recht ruhiger und auch für viele ein sonniger Tag werden. Morgen erwarten uns vor allem in der Mitte und im Norden teilweise 4 bis 6 Sonnenstunden. Das ist schon mehr, als wir oftmals im Februar bisher so hatten. Ganz im Süden, da halten sich noch die Wolken eines Tiefs und da wird es dann eben nicht ganz so sonnig. Meistens sind da nur 0 bis 1 Stunde drin, vielleicht mal 2, 3. Und wir sehen das heute Nacht noch. Wir sehen die Wolken langsam nach Südosten hin abziehen, auch mit ein paar Schneefällen. Dahinter lockern die Wolken schon verbreitet auf. Und Achtung, nachts kann es noch mal glatt werden durch gefrierende Nässe. Tagsüber dann vor allem in der Mitte und im Norden viel Sonnenschein. Aber das währt nicht lange, denn zum Abend kommt schon direkt wieder ein neues Tief aus Westen. Und das bringt vor allem verbreitet Schneefälle mit sich. Vor allem im Westen und Südwesten können innerhalb kurzer Zeit dann auch ein paar Zentimeter Schnee morgen Abend fallen. Heute Nacht wird es aber erstmal fast noch überall ziemlich frostig mit Temperaturen zwischen -2 und -11 Grad. Nur im Breisgau bleibt es bei leichten Plusgraden. Morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann in dem Nordosten kaum über den Gefrierpunkt an. Im Breisgau wird es bis zu 6 Grad mild. Ja, und in den nächsten Tagen wird es dann richtig ungemütlich. Am Montag kommt das Niederschlagsgebiet weiter nach Nordosten voran. Da wird es dann teilweise noch glatt mit Schneefällen. In den höheren Lagen kann es dann teilweise auch stürmisch werden. Und auch am Dienstag bleibt es insgesamt noch wechselhaft mit teilweise Schnee, teilweise Regenfällen.
Müssen wir noch aushalten. Danke, Pila. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Und darin geht es heute am Valentinstag passenderweise um den heiligen Valentin.
Und morgen Abend begrüßt Sie an dieser Stelle Julia Niharika-Senn zu neuen Tagesthemen. Gute Nacht.
Gute Nacht. Tschüss.